Wir lesen den Jesaja 40, Vers 1 bis 11 und 27 bis 31. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihr Knechtschaft ein Ende hat, dass ihr Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet den Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unser Gott. Alle Täler sollen erhört werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade. Und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Er spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Oden bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unser Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freunde Botin, steigt auf einen höheren Bergen. Jerusalem, du Freunde Botin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, das ist euer Gott. Siehe, das ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann. Ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird sein Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Warum sprichst du denn, Jakob, du und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Hecht geht an meinen Gott vorüber. Weißt du nicht, hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Ende der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.
Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich, mit euch gemeinsam diesen wunderbaren Gottesdienst heute zu feiern. Ich heiße Aaron, ich bin hier Pastor bei Mittendrin und wir haben heute schon eine ganz besondere Person in unserem Gottesdienst gehabt, den kleinen Jonah. Und haben eine Segnung gefeiert und ich weiß nicht, manche, die schon ein bisschen kirchlicher geprägt sind, die kennen den Namen Jonah, weil das zu tun hat mit einer berühmten Person in der Bibel, im Alten Testament. Hat zu tun mit einem Fisch und einer sehr spannenden Geschichte. Und es gibt einen Zeitgenossen von Jonah, der, man könnte sagen, ähnlich berühmt in der damaligen Zeit, etwa 800 vor Christus, gelebt hat und das war Jesaja und das ist die Person, die diesen Text, den wir gerade gehört haben, sozusagen verfasst hat und weitergegeben hat. Und für die, die ein bisschen ein Herz haben für klassische Musik, gerne mal ein Weihnachtskonzert oder ein Oratorium sich anhören, die haben vielleicht manche Worte davon schon so ein bisschen anklingen lassen, weil das ist ein sehr berühmter Text, den wir gerade gehört haben. Man könnte fast sagen, eines der berühmtesten Texte im gesamten Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Und das ist die Grundlage für das großartige Werk von Georg Friedrich Händel, der Messias oder der Messia. Am Freitag übrigens auch in der Klosterkirche, kleine Schleichwerbung, ein Konzert dazu. Und Georg Friedrich Händel orientierte sich an diesem Bibeltext, den wir in Jesaja 40 gerade gehört haben. Und er hat nur 24 Tage gebraucht für dieses großartige Werk, was seit 300 Jahren rauf und runter läuft in verschiedensten Konzerten, auf CDs, auf Spotify, wo auch immer. Und manche, die sich damit beschäftigt haben, auch mit der Person von Georg Friedrich Händel, die haben festgestellt, dass dieses Werk zu einer Zeit geschrieben worden ist, als dieser Komponist in einer persönlichen großen Krise war. Und dieses Werk für ihn selber eigentlich wie so einer neuen Kraftquelle geworden ist. Und auch Leute, die dieses Stück gehört haben, die Teile aus diesem Konzert sich angehört haben, sind davon bewegt worden, sind gestärkt worden durch das, was da transportiert worden ist, durch diese großartige Musik. Und ich glaube, selbst wenn Georg Friedrich Händel dieses Stück im 18. Jahrhundert nicht geschrieben hätte, auch dann hätte dieser Bibeltext immer noch etwas ganz Großartiges, weil hier drin steckt etwas von einer Ankündigung, von einem König. Nicht von Queen Elizabeth, aber einem König, der Kraft hat, unser Leben zu erneuern, zu stärken. Und ich möchte gerne mit euch in diesen Bibeltext ein bisschen einsteigen und ich lade euch ein, gerne im Programmheft auch ein bisschen mitzulesen und dass wir uns das anschauen. Und ich möchte drei Gedanken mit euch teilen. Das erste ist, wenn der König kommt. Das zweite ist, wie kommt denn dieser König? Und das dritte, wie können wir darauf reagieren, wenn ein König kommt? Also wenn der König kommt, wie kommt er und wie können wir darauf reagieren? Dieser Text beginnt, und ich weiß nicht, ob euch das aus dem Text so ein bisschen herausgekommen ist, er beginnt eigentlich dramatisch. Da tritt jemand auf, eine Stimme ruft in der Wüste und man kann nicht genau sehen, was wird, aber eine Stimme kommt und man weiß genau, irgendetwas Großes wird jetzt passieren. Wenn wir in Cottbus unterwegs sind und wir sehen, die Polizei sperrt die Straße ab, dann hat man eine Ahnung, irgendetwas Besonderes passiert jetzt. Wenn in Jurassic Park das Glas anfängt zu wackeln, dann weiß jeder, jetzt kommt gleich etwas ganz Großes. Und der Prophet Jesaja zeigt uns hier, dass etwas Großes auf uns zukommt, was die Welt noch nicht gesehen hat. Denn es lässt nicht nur die Gläser auf dem Armaturenbrett zittern, es hält nicht nur den Verkehr auf, sondern es bringt sogar Berge zum Einsturz. Berge stürzen ein. Wer kommt? In Vers 3 und 4, eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg dem Herrn. Ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht werden und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und jeder Hörer in der damaligen Zeit, in der Antike, der das gehört hatte, der wusste, die Person, die da kommt, das muss ein König sein. Denn wenn ein König oder ein Kaiser irgendwo hingekommen ist, in einen Teil seines Reiches, in dem er noch nie oder lange nicht mehr war, dann wurden extra Straßen dafür errichtet, damit der König an diesen Ort hinkommen kann. Es wurden prächtige Straßen errichtet, oder man könnte heute sagen, es wurden extra Autobahnen gebaut, damit der König dort an diesen Punkt, wo er gerne hinkommen möchte, hinkommen kann. Wir hören das und denken, okay, nicht sonderlich wirtschaftlich, gerade in Zeiten, wo vielleicht das Geld auch ein bisschen knapp ist, so warum sollte man das tun? Und das war ein Ausdruck, der symbolisch für etwas stand. Wenn der König kommt, dann werden neue Straßen errichtet und alles wird aus dem Weg geräumt. Und das Erste, was das ausdrückt, ist, dass der König eine unglaubliche Autorität besitzt. Der Gedanke ist, jede Barriere wird niedergerissen, jede Lücke wird überbrückt und das symbolisierte, so wie alle Widerstände gegen die physische Anwesenheit von diesem König beseitigt werden, so sollten auch alle Widerstände gegen die Autorität dieses Königs beseitigt werden. Man sollte sich diese Herrschaft eines Königs in keinster Weise widersetzen. Das ist das Erste, was das ausdrückt, dass eine Straße extra gebaut wird, wo der König entlang geht. Und das Zweite ist, es steht für den segnenden Einfluss des wahren Königs. Wir alle wissen, und das ist nur gesunder Menschenverstand, dass unter einem guten Trainer eine Mannschaft aufblüht. Ja, wer gestern Fußball geguckt hat, Energie Cottbus, ja, da blüht eine Mannschaft auf. Oder unter einem guten Manager, da blüht ein Geschäft auf. Aber andersrum genauso, unter einem schlechten Manager geht es auch dem Unternehmen vielleicht schlecht. Und egal, ob man irgendwo Verantwortung trägt, sei es als Eltern, vielleicht als Kleingruppenleiter in unserer Kirche, als Oberbürgermeister oder als König, wenn Autorität rechtmäßig ausgeübt wird, ist es für jeden, der unter dieser Autorität steht, wie ein Regen auf einem ausgetrockneten Feld. Es ist etwas Gutes, etwas blüht auf. Das ist der Grundgedanke, das ist die Idee, dass der König in eine unwegsame Wüste hineinkommt. Da wird eine Straße hineingebaut in die Wüste und was passiert? Aus einem Ort, wo niemand wohnen kann, wird auf einmal ganz neues Leben. Eine unbewohnbare Wüste wird bewohnbar. Deshalb neue Straßen. Sie symbolisierten die Autorität des Königs auf der einen Seite und die heilende Kraft eines wahren Königs. Aber das ist nicht das Einzige, was hier ausgedrückt wird, sondern hier kommt noch etwas viel Stärkeres. Hier sprengt die Sprache von Jesaja alle Grenzen. Wenn menschliche Könige kamen, dann baut man eine Brücke über einen Abgrund. Aber wenn dieser König kommt, verschwinden die Abgründe. Und wir haben hier nicht ganz so hohe Berge. Ja, wir haben den Bahnhofsberg und vielleicht den Sanseberg. Ja, aber vielleicht wart ihr schon mal in den Alpen da mal so einem Gebirgspass hoch. Und wenn ein König kam, dann wurde eine Straße vielleicht zu diesem Gebirgspass hingebaut und dann wurde dieser Pass vielleicht erweitert. Aber was hier passiert ist, wenn dieser König kommt, dann stürzen diese Berge ein. Und ich glaube, was Jesaja hier macht, ist, er greift eine der tiefsten Sehnsüchte in uns Menschen auf. Dass Dinge wieder ins Lot kommen. Dass Dinge wieder gerade werden. Dass Dinge, die verkorkst sind, wieder gut werden. Und Jesaja sagt, diese Welt ist eigentlich an vielen Stellen wie so eine unbewohnbare Wüste. Es gibt Tod, es gibt Krankheit, es gibt Schmerz, es gibt Armut, es gibt Streit, es gibt alle Arten von Zerrissenheit, von Schuld, von Kraftlosigkeit, von Überforderung. Diese ganze Welt ist so. Warum? Weil sie von inkompetenten Managern geführt wird. Von uns unter anderem. Und weil unser Leben unter der Autorität von inkompetenten Leitern steht. Von uns. Und wenn dieser König kommt, dieser ultimative König, dann beginnt etwas wieder ins Lot zu kommen. Dann beginnt etwas wieder heil zu werden. Und egal, ob du heute hier bist und mit Kirche vielleicht nicht so viel zu tun hast oder schon lange auch in einem Gottesdienst dabei bist, ich glaube, gerade an Weihnachten spüren wir etwas davon. Dieser Wunsch, dass Dinge wieder heil werden. Dass etwas wieder ins Lot kommt. Ja? Ein Wunsch nach einer heilen Welt, nach Wiederherstellung. Diese Welt sollte eigentlich anders sein. Aber unser Erleben, vielleicht gerade auch an Weihnachten, ist verrückterweise an manchen Stellen genau andersrum. Streit in Familien, das Gefühl, permanent getrieben zu sein, den Erwartungen nicht gerecht werden zu können und man hat das Gefühl, eher in einem Hamsterrad zu sein. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, und ich lade euch gerne ein, mal auf die erste Seite vorzuschlagen. Ich habe ein Zitat von Andrew Root mitgebracht. Er ist Soziologe und ein Autor. Und er hat mal unser Lebensgefühl versucht, ein bisschen zu beschreiben. Und ich fand, dass das an manchen Stellen eine treffende Beschreibung ist. Vielleicht findest du dich da wieder, vielleicht auch nicht. Aber ich lese das mal vor. Er schreibt, wir fühlen uns von der Strömung zurückgespült, überholt. Ein echt schlimmer Albtraum in unserer spätmodernen, säkularen Zeit. Alles andere bewegt sich so schnell, verändert sich und passt sich jede Minute an und wir haben das einfach nicht drauf. Ich kann einfach nicht der Elternteil, Angestellte, Ehepartner, Freund sein, der ich sein sollte. Ich sollte mich mehr anstrengen. Aber mir fehlt einfach die Energie dazu. Ich werde ständig aufgefordert, mich zu ändern, immer wieder zu ändern und dann noch mehr zu ändern. Aber mir fehlt die Energie, um dieser Forderung nachzukommen. Hätte ich die Energie, wäre die Möglichkeit, meine Identität zu konstruieren, spannend. Aber ohne sie sind die Wahlmöglichkeiten deprimierend. Mal kurz bis dahin, was er sagt, ist, wir leben in einer Zeit der permanenten Optimierung, der Innovation und des Gefühls, dass sich unser Leben eigentlich permanent beschleunigt. Und wir uns drehen und wir uns schneller drehen und wir uns noch schneller drehen. Aber gefühlt kommen wir oft nicht hinterher. Vielleicht trifft es auf dich zu, vielleicht hast du auch das Gefühl, ich kann das Tempo noch ganz gut mitgehen. Andere um mich herum, die haben ein bisschen Schwierigkeiten. Aber was dann interessant ist, was passiert, ist, dass auf einmal, wenn wir diesen Pausenknopf drücken, etwas in uns hochploppt. Und dann sagt er weiter, dieses Gefühl der Beschleunigung ist auch in unserer eigenen moralischen Einstellung da, also sozusagen in unserem Kopf. Wir spüren eine tiefe Unruhe. Wenn wir nichts tun, empfinden wir ein unangenehmes Unbehagen. Bald erkennen wir, was dahinter steckt. Schuldgefühle. Aber woher kommen diese Schuldgefühle? Wir fühlen uns schuldig, weil wir Zeit verschwenden. Wir machen uns Sorgen, dass wir ein gutes Leben verpassen. Als spätmoderne Menschen in einem säkularen Zeitalter zu leben, bedeutet nicht unbedingt von Schuldgefühlen befreit zu sein. Das liegt daran, dass sich die Quelle der Schuld in unserem säkularen Zeitalter verschoben hat. Hast du dich schon mal schuldig gefühlt, weil du deine Zeit nicht effektiv genutzt hast? Weil du eigentlich hättest Dinge machen wollen, die du dir schon längst vorgenommen hast, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist, was Andrew Root hier versucht zu beschreiben. Wir versuchen eigentlich in unserem Leben Schuldgefühle, Gott vielleicht auch rauszuschieben, aber wir merken in uns drin, ist da irgendetwas, was auf einmal hochploppt. Eigentlich sollte ich das machen, aber irgendwie schaffe ich es doch nicht. Und wir spüren an manchen Stellen diese Schwere von diesem Getriebensein. Wir spüren an manchen Stellen Überforderung und Kraftlosigkeit. Und was wäre, wenn Weihnachten nicht noch eine Verstärkung dieser Hektik sein könnte, sondern wenn es auf etwas uns neu ausrichtet? Aus diesem Hamsterrad irgendwie rauszukommen und dass Dinge tatsächlich in unserem Leben vielleicht erstmal anfangen, wieder ins Lot zu kommen und dann auch an anderen Stellen vielleicht ins Lot kommen. Auf einen König, der kommt, können wir ausgerichtet werden, der unser Leben in einem Umfang heil machen will, wie es niemand anders sonst kann, um herausgeholt zu werden aus Kraftlosigkeit, Überforderung und Stress. Jesaja sagt, wenn der kosmische, dieser König kommt, das ist besser, noch besser als Queen Elizabeth, weil da etwas hineinkommt, eine ultimative Heilung. Advent heißt warten und sich vorzubereiten auf diesen König, der kommt. Und ich lade euch ein, das waren jetzt ein paar taffe Gedanken vielleicht auch, die vielleicht manches angestoßen haben. Und vielleicht bist du zum ersten Mal hier, dann ist es etwas ungewohnt für dich. Aber wir wollen es immer mal so einbauen, dass wir so eine Frage in den Raum werfen. Und dann darf man sich an den Tischen, wo man sitzt, einfach mal kurz zusammendrehen und darüber mal ins Gespräch kommen. Und ich habe zwei Fragen, die stehen auch im Programmheft ganz unten auf der Seite von dem Bibeltext abgedruckt. Zwei Fragen, wo ihr euch mal darüber unterhalten könnt. Wo erlebst du in der Adventszeit dieses Gefühl der Beschleunigung besonders stark? Und das Zweite, an welchen Stellen wünschst du dir auch so eine Kraft, die vielleicht von so einem König käme? Herzliche Einladung, dreht euch mal zusammen, tauscht euch mal ein bisschen darüber aus oder vielleicht auch das, was ihr an Gedanken durch das, was jetzt gerade gesagt wird, vielleicht angestoßen hat, auch das Thema Schuld vielleicht, wo ihr das merkt. Und jeder darf entscheiden, wie persönlich tief man über Dinge redet oder nicht. Ja? Also ihr dürft auch entspannt noch euren Kaffee dabei trinken. Viel Spaß! Dieser König kommt und wenn dieser König kommt, dann stürzen die Berge ein und werden die Täler erhöht. Das ist eine steile These, ja, wie hier sozusagen Gott vorgestellt wird. Und das war der erste Gedanke und wir wollen weitermachen mit einem zweiten. Wie kommt eigentlich dieser König? Und wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt oder auch in diesem Buch von Jesaja, der weiß, diese Texte, die sind nicht alle so schön und nett und freundlich, sondern in diesen ersten 39 Kapiteln, die davor sind, wir sind in Kapitel 40, steht ganz viel, wo irgendwie Gott spricht und er spricht Dinge an, die nicht gut sind. Er spricht Dinge an, die schief liegen. Und er spricht von einem Gericht, von einem Richterspruch über sein Volk, weil er sagt, hier laufen Dinge ganz schwierig, ja, und sind herausfordernd. Und Jesaja wird am Ende, direkt vor unserem Text, wird er beauftragt, zum König zu gehen und zu sagen, du wirst in die Gefangenschaft geführt werden und ihr alle werdet ins Exil gehen nach Babylon, in ein anderes Land. Warum sollte Jesaja das machen? Weil es die Aufgabe des Propheten war, die Maßstäbe und Gerechtigkeit dieses Königs auszudrücken, zu formulieren. Ja, Versagen, Schuld, Vergehen werden nicht einfach nur weggewischt, sondern werden benannt. Und dann plötzlich in Kapitel 40, nur ein paar Verse später, dann diese Note von Hoffnung. Plötzlich fängt an, Jesaja an zu sagen, aber ich will, dass ihr getröstet werdet, mein Volk. Und dann in Vers 2, mein Volk, deine Knechtschaft, deine Gefangenschaft hat ein Ende und deine Schuld ist dir vergeben. Aber es geht nicht nur um Vergebung, sondern es geht noch um viel, viel mehr. Es geht um Wiederherstellung. Vers 10, siehe, da ist Gott, der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Dieser König kommt mit dem, was er gewann. Und ich musste ein bisschen an Weihnachten denken, als ich diese Verse gelesen habe. Und ich habe euch was mitgebracht. Das ist eine kleine Version davon. Ich weiß nicht, ob ihr in Cottbus schon mal auf dem Weihnachtsmarkt so ein bisschen drüber gelaufen seid. Es gibt so manche Boxen. Letztes Jahr waren die noch da drüben. Da kann man das hier in XXL bekommen. Ja? Blöd? Ja, für manche großartig, ja, die geben ihr ganzes Weihnachtsgeld dafür aus, um einmal die Chance in ihrem Leben zu haben. Und letztes Jahr habe ich tatsächlich einmal gesehen, das war ein Kind dabei und das hat dann das XXL-Plüschtier bekommen und hat es dann vor sich hergetragen, ja, den Gewinn. Und man konnte das Kind gar nicht sehen dahinter, aber Hauptsache diesen Hauptgewinn hat es bekommen. So, was könnte das sein, was dieser König gewann? Was ist sein Hauptgewinn? Was bekommt der Mann, der eigentlich alles hat? Und in diesem Kapitel, wir haben diese Verse nicht alle abgedruckt, aber da wird etwas beschrieben, dass nämlich Gott, dieser König, der kommt, eigentlich alles hat. Ihm gehören die Sterne, ihm gehören die Berge, ihm gehören die Nationen, sie sind wie Staub vor ihm. So, was in aller Welt könnte Gott reich machen? Was würde Gott jemals ansehen und sich dabei so reich fühlen, dass er sagen würde, das ist mein Hauptgewinn? Vers 11, wer geht vor ihm her? Es sind keine Riesenplüschtiere, sondern es ist eine Herde von Schafen, die vor ihm herlaufen. Es sind die Kleinen, es sind die Schwachen, es sind die Kraftlosen, es sind die Gestressten, es sind die Überforderten, es sind die, die sich schuldig fühlen. Es ist sein Volk. Und das ist so besonders. Wie kommt dieser König? Er ist gerecht und er nennt Dinge beim Namen. Aber gleichzeitig liebt er es zu vergeben. Und er schaut uns an und er sagt zu uns, du bist mein Hauptgewinn. Mit allem Makel, mit aller Schuld, mit allem Versagen. Und das ist, was wir heute Morgen gefeiert haben in der Segnung. Dieser Vers, der über dem Leben von dem kleinen Jona steht. Ich danke dir, dass ich wunderbar und einzigartig gemacht bin. Warum können wir das sagen? Weil da ein Gott ist, der sagt, du bist mein Hauptgewinn. Und die Frage ist, wie kann dieser gerechte König uns anschauen und das sagen, ihr seid mein Hauptgewinn, ihr seid mein Reichtum. Und einige Jahrhunderte nach diesem Jesaja tritt ein Mann auf, der von sich sagt, ich bin auch ein guter Hirte. Und er wird gefeiert wie ein König. Er reitet auf einem Esel in Jerusalem hinein und er wird dort empfangen und verehrt als König. Und dieser König sagt, ich bin der gute Hirte und ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Und ich bin bereit, mein Leben für sie hinzugeben. Und wisst ihr, ihr könnt das heute Nachmittag vielleicht auch hier draußen beobachten, was Leute alles tun, damit sie diesen Hauptgewinn bekommen. Ja? Sie geben ihren letzten Cent, oder auch hier draußen die Maschine ist sehr verlockend, da kann man sein Geld gut loswerden und sein 13. Weihnachtsgehalt dann gleich mal wieder weitergeben. Aber wisst ihr was, dieser König, der geht viel weiter. Er gibt nicht nur seinen letzten Cent, er gibt sein letztes Hemd und er ist bereit zu sterben für uns, damit wir Gottes Hauptgewinn sein können. Er wird zur Niete, damit wir Gottes Gewinn sein können. Jesus tauscht mit uns. Er erlebt Kraftlosigkeit, er erlebt Schwachheit, er erlebt Tod, damit wir das nicht empfangen dürfen, sondern damit wir wissen dürfen, so wertvoll bin ich. Mehr als ein Riesenplüschtier. Ein echter Hauptgewinn. Wenn wir uns diesen König anvertrauen und ihm glauben, sieht Gott uns als sein Reichtum an, als sein Hauptgewinn. Du und ich, wir dürfen das in Gottes Augen sein. Und deshalb kam Gott in diese Welt. Deshalb feiern wir Weihnachten. Nicht nur wegen Weihnachtsmarkt, sondern weil es noch viel bessere Nachrichten gibt. Und die Frage ist, wie können wir darauf reagieren? Ein letzter Gedanke zum Schluss. Ganz am Ende, vielleicht kennt ihr diesen Bibelvers auch, es ist ein sehr bekannter Vers, da heißt es, aber die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Wie können wir aus dem Hamsterrad aussteigen? Wie können wir diese Kraft empfangen? Und das Wort, was hier steht, heißt, die auf den Herrn hoffen. Oder es gibt eine alte Übersetzung, die sagt, die auf den Herrn harren. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Wort kennt. Harren heißt, ich klammer mich an etwas. Ja? Ich warte auf etwas. Ich setze mein ganzes Gewicht da drauf. Und was heißt das für uns ganz konkret? Zu warten, zu hoffen, zu harren. Und ich glaube, das Erste heißt, ganz zu vertrauen und zu glauben. Und vielleicht gibt es bei dir auch diesen Wunsch irgendwie nach Kraft, aussteigen aus dem Hamsterrad. Und ich glaube, es gibt ganz viele unterschiedliche Ursachen dafür, woran das liegen könnte. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns genug Zeit nehmen, dass wir genug schlafen, dass wir uns gesund ernähren, dass wir uns ausgewogen, dass wir uns bewegen. Lauter gute Sachen. Aber ich frage mich und ich frage auch dich, steckt nicht an manchen Stellen hinter dem Hamsterrad nicht oft auch so Wünsche wie, ich möchte es vielen Menschen recht machen. Ich möchte es mir selber beweisen. Ich möchte es anderen beweisen. Ich will doch ein guter Vater sein. Wie stehe ich da, wenn ich das nicht gebacken bekomme? Lauter Antreiber in unserem Leben. Und dafür brauchen wir wirklich tragfähige Antworten in unserem Leben, die uns aus diesem Hamsterrad herausholen können, die etwas wieder ins Lot bringen. Und die gute Nachricht von Jesus sagt uns, du musst es nicht mehr allen recht machen. Jesus hat für Gerechtigkeit gesorgt. Du musst es dir und anderen nicht mehr beweisen, weil die gute Nachricht Gottes zeigt uns, wir sind begnadigte Sünder. Wir kriegen es oft nicht hin, aber das macht nichts, weil wir in Gottes Augen trotzdem sein Hauptgewinn sind. Wir können unserer Kraftlosigkeit ins Auge sehen und sagen, es ist okay. Ich habe Grenzen und trotzdem bin ich in Gottes Augen genug. Wenn der wahre König in dein Leben kommt, dann ist er Kraft und Veränderung, weil es diese Antreiber durchbricht und durchbrechen will. Glaubst du das? Vertraust du ihm? dein Leben an. Warten heißt glauben. Aber es gibt noch etwas Zweites. Warten heißt auch gehorchen. Was ist die angemessene Reaktion, wenn ein König kommt? Die angemessene Reaktion ist, wenn der König kommt und sagt, du bist mein Hauptgewinn, dass wir dann nicht einfach so weitermachen können wie bisher, sondern dass wir uns die Frage stellen, mein Gott, was willst du eigentlich? Was ist dein Wunsch? Und zwar in allen Bereichen unseres Lebens. Und nicht einfach nur so ein bisschen Gott kann ja vielleicht nicht schaden, sondern Gott doch, wenn das stimmt, dass ich das in deinen Augen bin, dann will ich dir mein ganzes Leben anvertrauen. Willst du das? Wie willst du darauf reagieren, wenn dieser König kommt? Und ich möchte schließen mit einem letzten Gedanken. Wenn du das tust, wenn du dein Vertrauen auf diesen Gott setzt, wenn du anfängst zu sagen, ich möchte dir gehorchen, ich möchte wirklich darauf schauen, was ist dir eigentlich wichtig und möchte mich danach ausrichten, was passiert dann? Aber die auf den Herrn hoffen, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und ich liebe diesen Vers. Und ich möchte schließen mit einem kurzen Gedanken. Ist euch aufgefallen, dass hier steht, zuerst wird geflogen, dann wird gerannt und am Ende wird gelaufen? Eigentlich wäre es schön andersrum, oder? Man läuft, man nimmt Schwung auf, rennt und dann irgendwann hebt man ab. Also es ist eigentlich eher wie so ein kleines Downgrade, könnte man sagen. Das ist nicht so toll. Und ich habe von einem Pastor gelesen und er hat gesagt, das, was hier entscheidend ist, es kommt im Leben darauf an, zu Fuß zu gehen. Also es geht um die Ausdauer. Der Punkt ist, es wird in deinem Leben und in meinem Leben Momente geben, wo wir fliegen, wo wir das Gefühl haben, alles fliegt uns zu und Dinge laufen irgendwie gut. Es wird Situationen in unserem Leben geben, da werden wir ein gutes Rennen machen. Aber irgendwann werden wir merken, oh, ich kann nicht dauerhaft dieses Tempo fahren. Aber wozu wir immer in der Lage sein werden, ist zu gehen. Mit Ausdauer. Warum? Weil da ein Gott ist, der uns die Kraft geben wird, jeden Tag neu aufzustehen und weiterzumachen. Egal in welcher Situation du gerade drin steckst. Das ist Gottes Versprechen. Deshalb vertrau dich diesem König in deinem Leben an. Komm zu deinem König, in dessen Augen du sein Hauptgewinn bist. Er lädt dich ein, ihm ganz zu vertrauen. Ich spreche ein Gebet. Lieber Gott, du kommst zu uns als König und du lädst uns ein, dass wir das in Empfang nehmen, dass wir dein Hauptgewinn sind. Und du lädst uns ein, dass wir dir ganz vertrauen, dass wir das glauben, dass du mit uns getauscht hast und dass wir unser Leben ganz neu auf dich ausrichten und dir gehorchen. Wir beten, dass wir das entdecken dürfen, wie du unser Leben tatsächlich heil machst, weil du der König bist, der in unser Leben hineinkommt. Und wir beten auch, dass du nicht nur unser Leben heil machst, sondern dass auch das Leben unserer Freunde, unserer Nachbarn, unserer Familien. Und du siehst, wo diese Sehnsucht auch an Weihnachten so stark hochploppt. Und wir beten, dass es nicht eine leere Sehnsucht bleibt, sondern dass wir dir, dem lebendigen Gott, begegnen, der tatsächlich Dinge in unserem Leben und im Leben von anderen heil machen möchte. Dazu laden wir dich ein. Danke, Jesus, dass du der wahre König bist. Amen.